willkommen zur neuen Folge von den Moving Panels. Und ja, wir haben ja im Sinne der Transparenz bei der letzten Folge gesagt, wir machen eigentlich eine Doppelfolge. Das heißt, für uns sind nur einige Sekunden und Minuten vielleicht ins Land gegangen. Für euch Jahre, Jahrhunderte, vielleicht sogar Tage, man weiß es nicht so genau. Aber wir werden uns wieder über einen Film unterhalten, der super heroische Inhalte mit sich trägt, und zwar Kick-Ass. Bevor wir aber da in Medias Res gehen, möchte ich euch noch vorstellen, wer denn mittalkt. Also meine Wenigkeit, weil sich der Esel ja immer zuerst nennt, ist der Steffen. Dann haben wir den Andreas.
Hallo Andreas.
Einen wundertollen guten Tag.
Dann haben wir den Emu.
Guten Tag.
Und wir haben den Mattes.
Hi.
Und da wir den Mattes gerade zum Schluss eben hatten, überreiche ich dem auch das Wort, weil bevor wir über den Film reden, müssen wir noch über was anderes reden.
Genau, wir möchten nicht unerwähnt lassen, es geht hier gleich um Kick-Ass. Kick-Ass ist die Verfilmung eines Comics von Mark Millar. Und Mark Millar war schon immer eine edgelordige, streitbare Person im Internet, der gerne merkwürdige, provokative Sachen gesagt hat. Und das ist ein bisschen auch die Essenz seiner Kunst und seiner Comics. Und ich glaube auch das, was die meisten von uns zu ihm gebracht hat und wofür man ihn schätzt. Er hat in jüngster Vergangenheit auf sozialen Medien sich sehr kumpelhaft mit Herrn Ethan Van Sciver gegeben, einem Comic-Künstler, der Kopf der Comics-Gate Bewegung ist, also einem Zusammenschluss von Comic-Künstlern, die sich selber konservativ nennen, die aus meiner Perspektive, ich glaube, ich spreche für alle hier Versammelten, eher rechts außen mit wirklich stark antiprogressiven Zügen. Wer möchte, kann das nachlesen. Wir möchten das nicht unerwähnt lassen. Allerdings ist es auch so, dass wir jetzt nicht eine Stunde lang darüber schwadronieren müssen, dass wir das uncool finden, dass die beiden öffentlich kuscheln. Aber dass es hier jetzt um die Comics und die Filme geht und nicht darum, dass Herr Millar offenbar sehr schwach in der Auswahl seiner Freunde ist. Denn mehr ist da öffentlich jetzt erstmal nicht passiert. Und das haben wir mit Bedauern zur Kenntnis genommen und möchten euch das, falls ihr das nicht wusstet, auch an dieser Stelle mitteilen. Viel mehr müssen wir darüber aber jetzt nicht schwadronieren. Oder hättet ihr da noch was zu ergänzen?
No.
Nö.
Dann würde ich sagen, kann der Andreas uns mal sagen, was ist denn eigentlich Kick-Ass? Außer ein gewaltiger Arschtritt.
Wow, das war wunderschön. Und ist es vielleicht manchmal auch. Zur Motivation, warum habe ich Kick-Ass ausgewählt? Und den Film Kick-Ass habe ich ausgewählt, weil uns Zuschriften erreicht haben, wo es hieß, ihr besprecht jetzt regelmäßig Filme und ihr zerreißt die immer so. Könnt ihr nicht mal über Filme sprechen, die man hinterher auch gucken will?
Ja, schön, das haben wir letztes Mal gemacht, also brauchen wir jetzt nicht
mehr. Ja, absolut, absolut. Wer hätte es ahnen können, den letzten Film haben wir schon eine Guckempfehlung gegeben. Und ich dachte bei der Auswahl, was ist denn ein Titel, was eine Comic-Verfilmung ist, wo sich die meisten drauf einigen können, die ich kenne, ob sie jetzt super, ob sie Comics lesen oder nicht. Und da ist mir Kick-Ass in den Sinn gekommen. Wieder ein Superheldenfilm, in dem es um Dave geht. Dave Lazowski, der ist ein durchschnittlicher Jugendlicher, der zur Highschool geht, sich nicht so richtig traut, mit Frauen zu unterhalten, ein paar Nerd-Kumpels hat, gerne in den Comicladen geht und sich eine essentielle Frage in seinem Leben stellt. Warum hat sich eigentlich noch niemand auf dieser Welt ein Superheldenkostüm gekauft, angezogen und ist durch die Straßen gezogen und hat böse Menschen verprügelt? Und weil er sich die Frage stellt und keine Antwort weiß, macht er das halt. Er kauft sich einen grünen Neoprenanzug, eine Maske, nennt sich selber Kick-Ass und zieht mit Schlagstöcken los. Und versucht sich daran an Taschendieben, an Leuten, die Autos aufknacken, und kriegt dabei ordentlich auf die Fresse. Und zwar so richtig, so dass er im Krankenhaus landet. Aber das hält ihn nicht ab, trotzdem nochmal loszuziehen und sich in noch viel tiefere Schwierigkeiten reinzumanövrieren, wo die Mafia verstrickt ist, richtiges Verbrechen. Und da trifft er auf zwei andere, die dieselbe Idee hatten, das Ganze aber viel eleganter und besser ausführen, auf Hit Girl und Big Daddy und lernt da so richtige Superhelden kennen, zumindest aus seiner Sicht. Und wird so in ein sehr aufreibendes Abenteuer verstrickt, in dem am Ende sogar ein Superschurke steht. Und ich glaube, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Oder wie seht ihr das, Steffen?
Ich wollte gerade einen Schluck Bier trinken, weil ich mich so sehr in deine Synopsis rein vertieft hatte. Aber ich glaube, so tatsächlich erstaunlich, dass man diesen Film so kurz zusammenfassen kann, weil eigentlich passiert da ja sehr viel drin, aber alles Wichtige war drin, ja, doch?
Das freut mich. Ja.
Wollen wir die beiden Filme eigentlich separat besprechen? Also erst den einen durch, dann den anderen?
Ich würde sagen, ja. Weil dann können wir in Ruhe ein bisschen über die Handlung sprechen und die andere ist ja. Der andere grenzt zwar sehr daran an, aber ich glaube, da können wir ruhig nochmal neu ansetzen. Ihr habt den wahrscheinlich alle nicht zum ersten Mal gesehen, oder?
Ich habe den Film tatsächlich sehr oft gesehen, weil er mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefällt, immer noch. Ich muss allerdings sagen, dass er mir die ersten Male, wie ich ihn gesehen habe, besser gefallen hat. Also der hat für mich über die Jahre etwas an Reiz verloren. Und ich kann nicht so richtig ergründen, woran das eigentlich liegt, weil ich finde die Action immer noch gut, ich finde die Story einfach gut. Aber ich glaube, es sind so Turning Points und Twists drin, die man irgendwann dann einfach, ja, okay, jetzt weiß ich, jetzt kommt das. Und wenn dann so diese Überraschungseffekte drin sind, weil das hat dieser Film wirklich enorm viele. Also da passieren immer wieder Sachen, mit denen du nicht rechnest in diesem Augenblick. Die Charaktere entwickeln sich in Richtungen, die du nicht wirklich vorhersehen kannst. Also klar, also wer viel Film guckt, weiß, wird dann schon sagen, nee, das wusste ich schon immer. Aber ich fand, dass der wirklich sehr immer wieder mit Überraschungen dahergekommen ist und das hat mir einfach immer gefallen. Ich glaube, die fallen so ein bisschen weg, deswegen finde ich den heute nicht mehr ganz so prickelnd wie damals, aber ich finde immer noch, dass der sehr viel Spaß macht und ich finde nach wie vor begeisternd. Der Film ist ja unglaublich brutal, also es ist passiert dort sehr viel, es spritzt sehr viel Blut. Es sterben Menschen, es werden Knochen gebrochen, es passieren üble Dinge. Aber ähnlich wie bei Tarantino ist das schon so over the top, dass es tatsächlich eigentlich eine satirische Komponente enthält. Und das finde ich, was bei diesem Film ein ganz wichtiger Punkt ist, weil der gilt ja tatsächlich auch als Superhero Comedy, was man so im ersten Augenblick gar nicht denken mag, aber er hat ganz viele komödiantische Elemente drin und wie gesagt, alles, was dort eigentlich dieses PG-Rating ab 16 oder 18 ausmachen würde, ist aber so dermaßen überdreht, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann. Das hat wirklich sehr viel einfach Comic-mäßiges und das ist das, was mir bis heute gefällt, auch wenn mir der Film selber so ein bisschen, ich bin vielleicht ein bisschen abgestumpft, was das angeht, weil er mich nicht mehr so überraschen kann.
Mathis? Emo, wie ist es bei dir? Achso. Dann einigen wir uns auf den,
wenn ich sagen will. Wollen wir würfeln?
Ja, wie du magst.
Okay, dann mache ich. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt das dritte Mal gesehen gehabt. Das letzte Mal ist schon eine Weile her. Ich hatte dazwischen auch, was aber auch schon wieder eine Weile her ist, den Comic aber nochmal gelesen. Vor 3-4 Jahren muss das gewesen sein. Und hatte bei dem Comic damals das Gefühl, dass der nicht ganz so gut gealtert ist, beziehungsweise dass der nicht mehr diese Wirkung hat, wie ich früher die wahrgenommen habe beim Lesen. Und genau dasselbe hatte ich jetzt bei dem Film auch. Was aber, glaube ich, nicht so wirklich an dem Thema und an der Story liegt, sondern eher an, dass ich mit der Art und Weise, wie Matthew Vaughn, der Regisseur, Filme dreht, nicht mehr so ganz warm werde, wie ich es früher geworden bin. Der ist ja auch nicht der einzige Mark Miller-Stoff, den er gemacht hat, der hat ja auch Kingsman umgesetzt. Der hat so eine bestimmte Handschrift, die ich heute nicht mehr so gern sehe, dieses komplett überdrehte Action-Design in einem vollkommen digitalen Gewand. Und daran habe ich mich sehr, sehr doll gestört in dem Film jetzt beim Wiederschauen, dass die digitalen Gewaltszenen mir irgendwie gar nicht mehr gefallen haben und mich auch überhaupt nicht mehr berührt haben, auch wenn das ein bisschen komisch formuliert ist, bezogen auf Gewaltszenen. Aber dadurch empfand ich den Film auch nicht mehr so brutal, wie ich den früher empfand, weil ja, der hat eine Menge Gewalt und Brutalität drin, aber dadurch, dass sie so vollkommen digital draufgeklatscht wurde, hat mir das nicht mehr so gut gefallen. Diese Spontanität, gerade im ersten Teil, in der Plotentwicklung und in einzelnen Situationen, die so komplett konträr sind zu dem, was man normalerweise bei Superheldenfilmen wahrnimmt, die gab's jetzt auch noch und die fand ich auch, dass sie noch recht gut gezündet hat. Daher fand ich ihn unterhaltsam jetzt, aber bei weitem nicht mehr so gut wie früher.
Ja. Ich glaube, das hat viel mit Erwartungshaltung zu tun. Ich kann nämlich im direkten Vergleich, ich habe ja in der letzten Folge, als es noch um Mystery Man ging, bin ich davon ausgegangen, habe ich erwartet, dass ich den total sensationell finde und fand den dann gut, aber bin hinter meiner Erwartungshaltung geblieben. Und als wir jetzt gesagt haben, wir gucken Kick-Ass und ich habe den angemacht, bin ich eigentlich davon ausgegangen, okay, das ist jetzt auch eine ganze Weile her, fand ich damals echt geil. Ich finde mittlerweile einige Sachen, die Miller sagt oder macht, unsympathisch. Und ich glaube, deshalb wird der Film jetzt bei mir nicht mehr so richtig zünden. Mache ich jetzt mal an. Und entgegen dieser Erwartungshaltung wurde die sehr, sehr stark übertroffen. Und ich finde, und das deshalb ist ganz gut, dass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir den ersten und zweiten Teil differenzieren. Der erste hat mich komplett abgeholt. Ich habe mir hinterher gedacht, meine Fresse, war der geil. Ich hatte den gut in Erinnerung, aber nicht so gut. Weil gerade, dass es an einigen Stellen, finde ich den, also das ist natürlich ein recht amerikanisches Ding, aber an einigen Stellen merkst du, Mila ist Schotte, Vaughn ist Brite, ist natürlich auch durch Bube, Dame, König, Gras, durch andere sehr, sehr überzogene und überzeichnete und auch sehr, sehr gewaltgeschwängerte Sachen bekannt geworden, die dabei humoristisch sind. Das passt super. Und hat mich komplett abgeholt. Ich fand Nicolas Cage super, die ganze Hauptcast. Und es hat mich komplett, Mark Strong, ich liebe Mark Strong, ich könnte Mark Strong beim Wendestreichen zugucken. Und ich finde den sehr, sehr gut gealtert. Und es ist die gleiche Trope, dass dieses Loser-Ding, Loser, die versuchen, Superhelden zu sein und dann eben in total überfordernde Situationen irgendwie kommen. Insofern ist Kick-Ass schon geistig der Enkel von Mystery Man. Und als ich das geguckt habe, habe ich mir gedacht, ey, ohne diesen Film hätte es diesen ganzen Deadpool-Harley-Quinn-Hype nicht gegeben. Also ich glaube nicht, dass der Comic initial dafür war, aber ich glaube wirklich, dass Deadpool, der erst in den Filmen dann ja so positioniert wurde, wie er dann in den Comics ausgearbeitet ist und der dieser Fourth Wall Breaking omnipräsente Karlauer Schwinger ist, den wir heute kennen. Ich glaube, das war auch sehr davon beeinflusst.
Ist auf jeden Fall eine These, die man durchaus in den Raum stellen kann, ja.
Ja, das ist nur ein Take, ja, finde ich.
Also auch diese sexuellen Andeutungen, wir kommen gleich dazu, dass ich die im zweiten viel zu präsent und also der zweite war mir sexuell viel zu aufgeladen, teilweise echt cringe, aber
war der erste aber auch schon.
Ich finde aber im ersten Teil ist es auf eine Art und Weise, die ich charmant und witzig fand. Und du hast es auch in Deadpool, das ist ultra, also du hast sehr, sehr häufig diese sexuellen Witze, aber wir kommen gleich im zweiten Film nochmal dazu, was ich meine. Es ist auf jeden Fall räudig und ich glaube, dass es räudig ist nicht nur das Skript und die Comicvorlage von Mila, sondern ist auch die Handschrift von Vaughn. Und ich weiß, was du meinst, dieser Look, dieser sehr digitale, wo ich aber finde, dass es auch für das Alter des Films eigentlich immer noch alles ganz ordentlich und teuer aussieht.
Ja.
Und was er auch gemein hat mit Mystery Man ist, dass wahnsinnig viele Leute dabei sind, die das, was sie machen, echt saugut machen. Mhm. Also Cast, Produktionsdesign, Sets und so weiter. Und tatsächlich fand ich nicht alles so digital. Da waren auch einige Practical Effects dabei. Ich glaube, man vertut sich, gerade wenn Sachen explodieren und was Stunts angeht und so
absolut,
weiter.
Absolut, aber gerade so Bluteffekte, die sind halt zum Großteil digital drübergelegt worden. Und das ist was, worauf ich mich neuerdings was heißt neuerdings, seit einigen Jahren immer ein bisschen störe.
Das stimmt, habe ich aber in viel moderneren Produktionen auch schon echt beschissener gesehen als in Kick-Ass.
Ja, klar. Ja. Er macht das auch heute noch und ich mag einfach diesen Stil nicht. Also ich sag nicht, dass er das schlecht macht. Mir gefällt das. Das ist ein ganz, ganz subjektiver Geschmack, dass ich das einfach nicht mehr so gern sehe, weil ich mag es halt practical lieber. Und mir fällt das halt immer direkt auf. Und das mag aber sein, dass ich halt darauf auch besonders achte. Das kann schon sein. Und das habe ich hier halt auch. Gerade weil ich den letzten Kingsman vor einiger Zeit auch gesehen habe und den furchtbar fand von ihm. Dass vieles von dem, was ich da gesehen habe, ich hier jetzt wieder entdeckt habe. Und das fand ich nicht so toll. Das war irgendwie, ich habe nachgedacht nach dem ersten Teil, was war das jetzt eigentlich? Das war halt Anti-Superhelden, oder was heißt Anti-Superhelden, aber diese Superhelden auf die Schippe nehmen Thema von Miller trifft auf gewisserweise diesen American Pie-mäßigen Humor, Teenager-Humor, den wir so zwischen 2000 und 2010 so kennengelernt haben. Mhm. Ja, darauf trifft das so ein bisschen. Und so vieles, ich bin halt jetzt mittlerweile auch eine Weile älter schon, seitdem der Film damals rauskam. Das hat dieser Humor zündet bei mir zum Teil nicht mehr. Ja, erstens, weil ich schon gesehen habe, zweitens, weil ich halt jetzt mittlerweile auch eine andere Person bin, ein bisschen erwachsener bin, denke ich. Ja. Und dadurch hat er logischerweise nicht mehr diesen Impact bei mir. Aber was du gerade sagtest, halt gerade die Leute, die das gut machen, der Cast, der war halt auch bemerkenswert. Ja. Wenn du mal bedenkst, wer da alles dabei war. Jetzt Aaron Taylor Johnson, der jetzt in Bullet Train diesen Badass Motherfucker gespielt hat, der dort alles auseinandergenommen hat in der Hauptrolle. Mhm. Und
der
jetzt wahrscheinlich
ganz, der neue James Bond wird.
Nee, ist schon abgesagt, aber er ist an der Rolle vorbeigeschlittert. Wohl, ja, er soll die Rolle wohl nicht bekommen, habe ich vor 2 Tagen gelesen. Aber halt überleg mal, ja, diese Person, ja, den wir da aus Kick-Ass kennen, der dort auf irgendwelchen seinen Lehrerinnen sich einen runtergeholt hat, in der Figur, die er da gespielt hat, denn halt, ach, wie heißt er? Meine Güte.
Wen meinst du denn?
Ach, sein Kumpel, der jetzt Dahmer gespielt hat. Ich vergiss den Namen
ja, vergessen. Das haben ja auch beide Quicksilver gespielt.
Ja, Quicksilver, genau. Ja, fuck, genau.
Genau. Aaron Taylor Johnson hat den Marvel Universe Quicksilver gespielt.
Scheiße.
Und sein Kumpel, der damals gespielt hat, hat den 20th Century Fox Quicksilver gespielt.
Fuck, stimmt. Evan Peters. Ja. Genau.
Ein Name, den man sich merken kann.
Ja. Wenig generisch, ja.
Andreas, du hast ja den Film rausgesucht. Was hast du beim Rewatch so für dich gedacht?
Ursprünglich hatte ich den Film damals gesehen, war total begeistert. Da hatte ich keine Ahnung, dass es eine Comicvorlage gibt. Ich habe keine Comics gelesen, fand den toll. Meine Begeisterung war auch ein wenig gedämpft nach dem ersten Gucken. Ich dachte auch, ich komme da noch viel euphorischer raus, obwohl er mich super unterhalten hat. Ich glaube, bei mir weiß ich aber, woran es liegt. Ich glaube, dieses dreckige, abgefuckte, das Fluchen ist etwas, was mittlerweile so präsent ist in vielen Filmen, dass es keine Ausnahme mehr war bei Kick-Ass. Und damals war das, glaube ich, ein Punkt, der mich auch sehr begeistert hat, dass es halt, es durfte blutig sein, es durfte geflucht werden, und das hatte man halt, das kennt man jetzt irgendwie. Ansonsten, ganz tolle Unterhaltung. Ich finde die Geschwindigkeit des Films, wie der erzählt wird, super, dass wirklich so viel Abwechslung drin ist. Wenn du pinkeln gehen möchtest, machst du halt wirklich auf Pause, weil dir sonst klar ist, dass du irgendwas verpasst und lässt das nicht irgendwie weiterlaufen wie jede zweite Netflix-Produktion. Wirklich toll und hat mich diesmal auch wieder unterhalten. Und ist von mir auf jeden Fall eine Guck-Empfehlung. Und es ist halt wirklich eine Comic-Verfilmung. Wenn man den daneben legt, kann man halt zugucken, wie die Panels abgefilmt wurden. Also ja. wenn man Comic-Verfilmung so definiert, dass man sich sehr eng an dem Ursprungsmaterial hält, ist das auf jeden Fall etwas, das ich so nennen darf.
Ich finde, das ist keine Voraussetzung, aber ich mag es, wenn das gemacht wird. Also es muss nicht Panel für Panel sein, aber ich mag es sehr gerne, vielleicht mal ganz generell, wenn ich Passagen aus den Comics wiedererkenne und mich so entlanghangeln kann. Also ich finde, dass die Filmemacher durchaus da ihre eigenen Ideen und ihre eigene Handschrift reinbringen dürfen, was teilweise sogar von Vorteil ist, wenn zum Beispiel du einen alten Comic hast, der dann im Film aber eher so ein bisschen moderner dargestellt wird, dann finde ich das immer so durchaus sehr, sehr, sehr angenehm und gut. Was ich nicht mag, ist, wenn sie Grundsätzliches drin rumschreiben. Also ich mag zum Beispiel nicht, wenn Origins grundsätzlich geändert werden oder sowas. Das ist etwas, da finde ich dann immer, warum? Also das ist als Fan, kenne ich diese Figur schon relativ lange. Die Origin hat für mich funktioniert. Die würde auch für neue Fans funktionieren. Warum muss da eine neue Origin geschrieben werden? Das ist etwas, was mich dann immer ärgert. Hm. Aber also ansonsten, ich hangel mich gerne an den Bildern entlang und dann, okay, dann kann ich den Nerd raushängen lassen und kann sagen, hey, das ist die Geschichte, das ist die Geschichte, das finde ich dann einfach richtig schön. Da habe ich dann doppelten Spaß dran. Aber ansonsten finde ich es kein unbedingtes Muss, dass man sich an den Bildern wirklich direkt orientiert.
Nee, gar nicht, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber es ist mir halt sehr stark aufgefallen, wenn man danach den Comic in die Hand nimmt, was man nicht bei sehr vielen anderen Verfilmungen hat. Oft ist es ja mehr das Entlanghangeln, aber hier hast du wirklich das Gefühl, das wurde 1:1 auch als Storyboard genommen und genauso umgesetzt.
Mhm. Was mir damals beim ersten Mal anschauen unglaublich gut gefallen hat, ist tatsächlich die Art und Weise, wie Hit Girl dargestellt wird von Chloe Grace Moretz, die bis heute übrigens für mich immer noch einer der absoluten Shooting-Stars ist, auch wenn sie in letzter Zeit nicht so viele Sachen gemacht hat, die mir jetzt persönlich gefallen haben. Aber ich fand die damals wahnsinnig gut da drin, die Art und Weise, auch wie sie das umgesetzt hat, die Art und Weise, wie dieses kleine Mädchen eigentlich als taffe Frau auch dargestellt wurde, ohne dass das in meinen Augen übersexualisiert war. Das ist dann im zweiten Film eher ein Problem. Aber in diesem ersten Film, da hatte das tatsächlich auch noch so eine wirklich ganz kindliche Naivität, wie die an diese ganze Sache rangegangen ist. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe danach wirklich mit großer Freude verfolgt, wie die sich auch weiterentwickelt hat als Schauspielerin. Und bei Aaron Johnson, da muss ich, wenn wir jetzt quasi von Film 1 zu Film 2 springen, muss ich sagen, für mich eine der größten Überraschungen, wie sich ein Mensch körperlich so verändern kann. Vom echten Spargel zum absoluten Übermuskelmonster. Gute Güte hat der in den 2 oder 3 Jahren, was da dazwischen lag, an Muckis aufgebaut. Helle Hölle. Also ganz krass.
Ja, absolut. Ja. Was war so euer Highlight im ersten Teil?
Also für mich, für mich waren es immer die Szenen, wenn Hit Girl zugeschlagen hat. Das fand ich immer einfach sensationell. Die Art und Weise, auch wie das tricktechnisch umgesetzt war, wo natürlich ganz viel auch diese Matrix-Maschine und alles Mögliche eingesetzt wurde. Das hat mir immer sehr, sehr, sehr gut gefallen, weil da natürlich auch eine gewisse Fallhöhe da war, wenn so dieses kleine Mädchen die großen Bösewichte platt macht. Das war einfach gut inszeniert, hat immer eine gewisse auch Komik drin gehabt bei aller Brutalität, die da herrschte. Und sie hat es einfach so cool rübergebracht. Es ist einfach so aufstehen, Nase putzen, weiter geht's.
Mhm. Ich fand auch die Hit-Girl-Sequenzen und auch diese englischen Oldschool-Punk-Rock-Einspieler, die dazu kommen, auch sensationell gut. Und diesen ganzen Mafia-Trash-Talk mit Mark Strong und seinen Kollegen, da habe ich mich einige Male auch eingepisst vor Lachen. Overall würde ich auch sagen, dass der erste so extrem stark ist, weil er zu diesem räudigen als Kontrast immer noch gute Wärme und Menschlichkeit untereinander. Also die haben auch einige, also Dave mit seinem Vater, Dave mit seiner Freundin, Hit Girl und Dave und Big Daddy. Also da hast du immer wieder so gut gespielte emotionale Ankerpunkte, die dann eben auch so warme, echte, dramatische Dialoge sind und nicht nur die ganze Zeit Kirmes. Deshalb finde ich ihn auch stark, weil du immer wieder so Ankerpunkte hast.
Mhm. Ja. Für mich war es eigentlich Fanboy Nicolas Cage in der Rolle als Big Daddy. Dem ich der Meinung war, das kann Einbildung gewesen sein, aber seine Liebe zu dem Comic-Medium in jeder Sekunde, die ja dieses behämmert aussehende Kostüm, was natürlich vollkommen an Batman angelehnt ist, getragen hat, dass du das durchscheinen hast sehen können. Und das fand ich wirklich toll.
Er ist ja wirklich so ein Super-Nerd. Also wir hatten es ja in der letzten Ausgabe von Ben Stiller, dass er so ein Riesen-Nerd ist. Ja. Lucas Cage ist, Nicolas Cage ist eigentlich so der super, über, hyper Nerd. Und ich weiß nicht, ihr wisst bestimmt, dass der ja sehr lange versucht hat, Superman zu werden. Und dafür auch richtig Muckis auftrainiert hatte und so. Aber ich glaube, mit dem Charaktergesicht, das er hat, wäre Superman dann doch so ein bisschen off-model gewesen.
Er war's doch jetzt in Flash. In The Flash durfte er es endlich sein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, aber war es nicht so, dass ihm mal ein Action Comics 1 Ausgabe geklaut wurde? Bei dem wurde doch mal eingebrochen und da ist doch massiver Wert an Originalausgaben geklaut worden. Der sammelt ja auch Comic-Ausgaben, wo wir von träumen würden, die mal sehen zu dürfen. Ja, die hat er ja zu Hause. Der Typ soll ja ziemlich krass drauf sein, was das betrifft. Also ein wirklicher Hardcore-Sammler. Ja.
Und das Highlight in Nick Cage Performance in diesem Film ist auf jeden Fall die Lache. Alter, die Lache. Jedes Mal. Ja.
Ich möchte übrigens an der Stelle mal wieder so einen kurzen Exkurs machen. Nicolas Cage ist ja so, also wir haben gerade gesagt, super Nerd. Er hat auch schon das eine oder andere Mal in einem Superheldenfilm mitgespielt. Und nicht immer war es wirklich gut. Das muss man dann einfach auch sagen. Aber,
Spirit of Vengeance war super.
Ja, nein.
Fast so gut wie Howard the Duck.
Ja, oh mein Gott. aber da haben wir schon einen weiteren Film, den wir irgendwann mal besprechen müssen. Nein, aber das zieht sich ja durch das gesamte Werk von Nicolas Cage, der ja wirklich Highlights, also Perlen gemacht hat, und dann aber auch unglaublich viel Lowlights in seiner Filmografie drin hat. Und ich möchte an der Stelle einfach nur sagen, ich habe neulich einen Film von ihm gesehen, über den ich einfach drüber gestolpert bin, bei dem ich mir auch so nichts versprochen habe, von dem ich einfach nur total begeistert war und deswegen hier an der Stelle, da es ja um Filme geht, eine Empfehlung aussprechen möchte für Massive Talent. Was für ein großartiger Film. Ja. Was für ein absolut großartiger Film, den, glaube ich, viel zu wenige gesehen haben.
Ja.
Habt ihr Pick gesehen?
Noch nicht, nee.
Nee, Pick habe ich auch noch
nicht gesehen. Pick mit ihm unbedingt gucken. Das ist sehr, sehr krass mit ihm. Und Mandy, mein persönlicher Lieblingsfilm mit ihm.
Mandy wollte ich auch immer, habe ich auch noch nicht. Aber
großartiger Film.
Nicolas Cage muss man mögen. Ja, muss man.
Das war's. Rad zu Ende, ja.
Genau.
Andreas, was hat dir am besten gefallen? Du hast es noch gar nicht gesagt, oder?
Er hat versucht, sich drum rumzudrücken.
Ja, der ist so.
Was soll ich mich da drum rumdrücken? Wir hatten schon Hitgirls Auftritt. Ich fand den ersten, der war tatsächlich am besten, weil man selber als Zuschauer, vor allen Dingen beim ersten Gucken, noch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das selber nicht fassen kann, was da passiert. Auf der einen Seite die Brutalität, auf der anderen Seite die Figuren und was sie da gerade tun. Daher würde ich sogar noch spezieller sein. Der erste Auftritt war wahrscheinlich mein absolutes Highlight. Und ich möchte hervorheben, wenn wir über Brutalität und alles sprechen, trotzdem schafft der Film halt so ein paar emotionale Momente zu schaffen. So, wenn man an den Kakao denkt, der da steht, das ist, ne, da kann keiner was mit anfangen, ist kein Spoiler. Aber trotzdem wissen wir jetzt alle, was gemeint ist. Und ich finde das toll, dass er auch diesen Wechsel immer wieder hinbekommt im Film, diesen Tonwechsel, ohne dass es aufdringlich oder aufgezwungen wirkt. Wirklich ein toller Film, wo ich auf jeden Fall eine Guckempfehlung für geben würde.
Okay.
Zumindest für den ersten.
Was uns ja dann quasi direkt zu dem zweiten Film bringt. Wo die Geschichte ja im Prinzip fortgesponnen wird, Hit Girl ja quasi als Familientochter untergebracht ist und mehr oder minder ein normales Leben führt, auch wenn sie gar kein normales Leben hat und auch Kick-Ass nicht mehr Kick-Ass ist, bis dann eben alles drumherum es notwendig macht, dass sie wieder quasi zusammenfinden. Aber das Ganze ist ja nochmal unter dann ganz schrägen anderen Voraussetzungen mit ganz schrägen neuen und anderen Helden, die es auch so überhaupt nicht drauf haben. Und ich habe diesen zweiten Teil damals gesehen und fand den tatsächlich damals ziemlich gut, als der rausgekommen ist. Mir hat er ganz gut gefallen, weil ich fand, dass der wirklich so im Stile des ersten fortgesetzt wurde und vor allem halt auch Hit Girl ein bisschen mehr noch ins Zentrum gerückt hat von dem Ganzen und ihre Entwicklung, weil sie natürlich auch als die Jüngste aus dem ersten Film klar die größte Entwicklung durchmachen konnte, auch weil sie in ein völlig neues Lebenskonzept hineingeworfen wurde. Und als ich mir den jetzt aber nochmal angeschaut habe, habe ich tatsächlich gedacht, der zweite Film ist in meinen Augen schlechter gealtert als der erste, obwohl der erste der ältere ist. Weil, wie ich gesagt habe, diese gewisse Unschuld, mit der Hit-Girl an die ganze Sache rangegangen ist, die fehlt dem zweiten. Also sie ist sehr berechnend, zwar immer noch so mit einem ganz klaren moralischen Kompass, aber sie ist sehr, 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 sehr berechnend in dem ganzen Ding. Ich finde auch, dass es in dem zweiten Film deutlich mehr dumme Menschen gibt als im ersten Film. Das ist immer etwas, was mich total aufregt, wenn dumme Menschen dumme Dinge tun. Ich finde, das habe ich im realen Leben oft genug. Das muss ich in Filmen nicht auch noch sehen. Und
das Drehbuch ist halt auch einfach Stimmung
getrieben. Im Prinzip ist es ja, wenn man den Film anschaut, so gibt's ja nur eine Person, die es da drin wirklich drauf hat, und das ist Hit Girl. Also eigentlich hätte man den Film auch Hit Girl nennen können. Das hat mich so ein bisschen gestört. Also der Stil, die Anmutung ist wie im ersten, aber jetzt beim Rewatch hatte ich so das Gefühl, das ist alles ein bisschen aufgesetzt. Das ist nicht mehr so harmonisch wie beim ersten Mal. Und was mich tatsächlich gestört hat, ist, es ist logisch, dass Hit Girl, dadurch, dass sie jetzt älter ist, quasi ein Coming-of-Age-Teenager ist. Das heißt, sie entdeckt Liebe, Sexualität und so weiter und so fort. Aber das war mir in dem zweiten Teil zu präsent. Das war so, da war tatsächlich so eine latente Art der Sexualität, die auf sie fokussiert war, was mich jetzt beim Rewatch richtig gestört hat. Das war mir sehr, sehr, sehr unangenehm. Und deswegen würde ich den zweiten Film jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile nicht mehr anschauen wollen.
Vor allem, weil es halt auch sehr aufgesetzt wirkt und überhaupt nicht zu der eigentlichen Charakterisierung der Figur passte. Das wirkt halt wirklich so wie draufgeklatscht und man hat sich gedacht, das passt irgendwie gar nicht, dass sie sich jetzt so verhalten würde. Ja, also klar kann man jetzt sagen, Teenager verhalten sich manchmal unlogisch, aber das wirkte so draufgepresst und vollkommen unnatürlich gegenüber der eigentlichen Figur, die wir jetzt seit dem ersten Teil dort dargeboten bekommen haben. Und das wirkt halt einfach fehl am Platz. Ja, fand ich auch so.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Drehbuch oder die Comics sind. Ich erinnere mich, dass als wir in Pau über Kick-Ass 2 gesprochen haben, der Film ist ja tatsächlich eine Verfilmung von Kick-Ass 2 und Hit Girl, was ja quasi Kick-Ass 3 ist. Und ich erinnere mich, dass als wir das Buch besprochen haben, mich auch schon die angedeutete Vergewaltigung sehr gestört hat. Dass, also der Hauptantagonist will ja irgendwann, um noch mehr over the top sein, deutet der Comic eine Vergewaltigung an und blendet dann aus. Und die Szene hätten sie hier fast gerettet, weil er dann im Begriff ist, das Gleiche zu tun. Es ist der gleiche Zusammenhang, es ist aus dem Comic kopiert. Und er wird dann aber lächerlich gemacht quasi, weil er nicht kann. Er produziert sich, deutet groß an, dass er das jetzt vollziehen will und kann dann nicht und ist dann auch total peinlich berührt und kann dann nicht performen. Und also fast hätten sie da die Kurve gekriegt, aber es sind so viele Momente, wo diese Sprüche, die im ersten Teil irgendwie räudige Sprüche und Andeutungen sind, total aufgepumpt und übertrieben werden. Diese erste Szene, wenn Mindy, also Hit Girl, mit ihren Peers zusammensitzt und die irgendwie hier so Pyjama-Party-Talk machen und die anderen halt wirklich sprechen, als würden sie ihre Konversationen nur über Pornhub lernen, ist wirklich anstrengend und peinlich. Ich habe gar kein Problem mit zotigen oder schmutzigen Witzen oder so, auch in Filmen nicht. Aber Kick-Ass 2 wirkt, als hätten ganz viele Leute in einer amerikanischen Produktionsfirma gesagt, ey, der erste Film hier, total geil, wir machen jetzt nochmal hier zweiten Comic gibt auch, aber du ziehst jetzt mal weniger an, Püppi. Und du und das hier und wir müssen überhaupt viel häufiger müssen wir ficken sagen. Und das ist, und dabei hat man sich gar nicht mehr um den Kakao gekümmert. Dabei hat man sich gar nicht mehr darum gekümmert, dass Leute emotionale Bindungen zueinander aufbauen. Da hilft auch kein absolut großartiger Jim Carrey, der den Colonel Stars and Stripes spielt, über den ich auch wirklich sensationell gut fand. Als im Grunde hat er so eine Bürgerwehr gegründet, die dann ein Superhelden-Team sein soll. Und er ist halt so ein, also heute wäre das so ein QAnon-Fascho fast. Also der im Grunde sagt, er sei rechtschaffen und allen anderen das gewalttätig und bösartig aufdrängt und sich aber als der irdische Vertreter Christi versteht dabei.
Und dann in New York eine Pizzeria stürmt, weil er glaubt, da ist Menschenhandel im Keller.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und aber das ist es, dieser Film hat ähnlich große Leute und ähnlich große Ideen wie der erste. Und ich muss dringend den zweiten Comic und den Hit-Girl-Comic nochmal lesen, weil die habe ich auch in sehr, sehr guter Erinnerung und habe die häufig gelesen, obwohl es da auch. Miller hat auch in seinen Comics so ein bisschen die Tendenz, wenn er Fortsetzungen macht, die dann auch einfach räudiger und amerikanischer und zu gucken, was gezündet hat und das mehr zünden zu lassen. Ich glaube aber, das ist nicht so schlimm. Es macht wirklich den Eindruck, als wenn irgendwelche großen Produzenten da gesagt haben, das muss räudiger, das muss dreckiger. Und es wirkt dann halt wirklich oft aufgesetzt, wenn Kick-Ass Ex-Freundin ihn dann irgendwie auf dem Flur trifft, weil sie denkt, er hätte jetzt was mit Mindy gehabt und ihm dann auch erzählt, um ihn eifersüchtig zu machen, um ihn zu kränken, dass sie jetzt einen Freund mit einem viel größeren Gemächt hat, was so komplett auch out of character ist für diese Figur aus dem ersten Film. Und das sind halt, vorhin hat mal, ich weiß, wer von euch hat American Pie genannt? Emo, warst du's? Es ist ein bisschen wie bei American Pie, wo der erste Film auch so eine amerikanische Version von Eis am Stiel war, also so Coming of Age mit so Ferkeleien drin. Und das dann in jeder unweigerlich folgenden Fortsetzung einfach nur aufs nächste Geschmacklosigkeitslevel gebracht wird. Und dabei wird so die Seele, die Essenz und die Erdung völlig vergessen.
Aber man darf nicht vergessen, dass Matthew Vaughn den Film ja auch produziert hat. Also der war ja da nicht raus. Ganz zwar ein anderer Regisseur, aber der hat den Schmarrn ja trotzdem noch produziert.
Genau, also es kann auch durchaus sein, dass es sein Ding war, dass er gesagt hat, lass das jetzt mal, lass das und das mal machen. Aber das ist so dieses Klischeebild, was ich vor mir habe.
Ja, ja.
Zigarre rauchender amerikanischer Filmproduzent. der
was. Ja. Mach mal mehr.
Ich würde ganz gerne nochmal ein Streiflicht auf die Comics werfen, weil der Mattes das ja gerade so schön angesprochen hat. Also ich fand ja Kick-Ass 1 sensationell gut. Ich fand Kick-Ass 2 als Comic deutlich schwächer. Was mir aber viel Freude gemacht hat, war tatsächlich diese Hit-Girl-Serie. Und die fand ich aber vor allem deswegen so gut, weil ja da Miller irgendwann nicht mehr federführend war, sondern da haben sie ja sowohl andere AutorInnen als auch ZeichnerInnen rangelassen. Und ich fand, dass da tatsächlich sehr viel aus dem Wesen Hit-Girl rausgekitzelt wurde, das bei Mark Miller nicht stattgefunden hätte. Und deswegen hatte ich mit dieser Serie, die vor allem diese Kampfgöre, nennen wir sie einfach mal, ja auch um die Welt schickt, das hat dem Ganzen einen unglaublichen Esprit verliehen. Und ich hatte mit dieser Serie enorm viel Spaß, so dass ich dann eigentlich gedacht habe, ich brauche auch den Rest von Kick-Ass eigentlich nicht. Also ich hatte tatsächlich an der Hit-Girl-Serie genug. Natürlich waren da auch manche Sachen besser und manche schlechter, aber da waren sehr viele großartige Ideen von vor allem großartigen Autoren und Autorinnen dabei, so dass ich auch ganz oft gesagt habe, ist mir eigentlich völlig egal, wer es zeichnet. Ich möchte nur wissen, wer es geschrieben hat. Und
Kevin Smith unter anderem, oder?
Bitte?
Auch, ja. Kevin Smith auch unter anderem.
Ah, ja, Jeff Lemire, glaube ich.
Und also da waren wirklich ganz große Namen dabei, mit teilweise auch wirklich tollen Ideen drin. Und deswegen muss ich einfach sagen, ich kann Kick-Ass dafür feiern, dass er diese Figur ins Leben gerufen hat, die dann ihr Eigenleben in ihren eigenen Comics weiterführen durfte. Und wenn ich vorher gesagt habe, eigentlich war der zweite Kick-Ass-Film auch eher so ein Hit-Girl- Film, weil sie einfach dort sehr im Zentrum stand, muss ich auch sagen, ich hätte es aber noch schöner gefunden, wenn es wirklich einen Hit-Girl-Film gegeben hätte.
Ja, das. Also ich fand bei Kick-Ass 2 habe ich mich die ganze Zeit, ich habe mich eigentlich drauf gefreut, weil ich eine sehr gute Erinnerung hatte und dachte, damals habe ich mich über den Film gefreut und fand das eine tolle Fortsetzung. Jetzt beim Gucken dachte ich die ganze Zeit, Gott, ist diese Figur Kick-Ass auserzählt mit dem ersten Film. Wie viel ihr drum herum schreiben musstet, damit der Film noch irgendwie interessant wurde. Und da bin ich ganz bei dir, Steffen. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, einen Hit-Girl-Film zu machen. Oder sich halt auf diese Superheldentruppe wirklich zu konzentrieren und denen viel mehr Raum zu geben. Denn auch wenn Jim Carrey da toll war, viel Screentime hatte er nicht. So, der war ja relativ dann schnell wieder weg. Und von dem allen hätte ich mir viel mehr gewünscht, als Kick-Ass zu beobachten bei den Dingen, die er macht. Und er kam mir viel länger vor als der erste, obwohl er kürzer ist. Das.
Ich würde aber, weil wir jetzt, ich glaube, es ist ein bisschen unfair, dass wir die Filme A direkt hintereinander gucken und B dann direkt hintereinander raten, weil das klingt jetzt, als wäre das ein totaler Scheißfilm und das ist er gar nicht. Also das, die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, empfinde ich aber so, als wenn man sich damit einfach viel Potenzial versaut hat. Aber es hat diesen tollen Jim Carrey, es hat ein paar auch echt witzige Situationen in diesen in dieser Selbsthilfegruppe Superhelden Union. Also zum Beispiel die Eltern mit dem verlorenen Kind, die sich dann Masken aufsetzen. Remember Tommy. Das auch. Also vermisste Kinder sind nicht witzig, aber das als Aufhänger zu nehmen dafür, dass du dieser Superhelden Selbsthilfe, da fand ich irre witzig. Ich finde auch Christopher Mintz-Plasse als den Motherfucker, also Ex-Red Mist, ist so herrlich overacting. Also die Solarium-Szene und wie er einfach die ganze Zeit zwischen cholerischem Scheißkind und dann aber alleingelassenem und eingeschüchtertem Kind hin und her springen, finde ich auch sauwitzig. Es ist nur so, dass viele dieser Sachen schlecht gealtert sind und dafür sorgen, dass der Film viel mehr unangenehme Ecken und Kanten hat als der erste.
Also der Film hat auf jeden Fall seine Momente, ganz, ganz klar. Ich fand mich, wie gesagt, als ich ihn jetzt im Rewatch gesehen habe, bei vielen Teilen so doch unangenehm berührt, dass ich gesagt habe, ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt gleich nochmal sehen, ja, und vielleicht auch auf längere Zeit nicht. Aber du hast recht, er hat unglaublich viele starke Sequenzen drin und auch viel polizsatirische. Also wir hatten es ja vorher mit Jim Carrey, das ist ja im Prinzip etwas, was du in die heutige Zeit reinsetzen könntest und dann das wirklich die Satire auf irgendein blödes Trump-Arschloch hast. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig gemacht. Der Film hält das nur leider nicht während der gesamten Zeit durch. Ja. Das ist so mein größtes Problem, dass ich damit habe. Ich habe mir allerdings auch schon die Frage gestellt, wenn ich jetzt diese Filme nicht als Rewatch gesehen hätte, sondern wenn ich die zum ersten Mal anschauen würde, ob ich heute noch genauso geflasht wäre, wie ich es damals war. Also vom ersten glaube ich, das funktioniert immer noch. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in diesem Drive drin bist und dann den zweiten anschaust, dann findest du den auch genauso geil, auch heute noch. Von daher glaube ich schon, dass die tatsächlich noch funktionieren. Ich weiß nur nicht, ob es noch Leute gibt, die weder den einen noch den anderen gesehen haben.
Ich hatte es ja gerade offline schon gesagt. Ich dachte ja auch, ich gucke jetzt den zweiten Teil nochmal und stellte dann beim Sehen fest, dass ich den entgegen meiner Vermutung noch nie gesehen hatte vorher. Ich habe den tatsächlich zum ersten Mal geguckt und das direkt nach dem ersten Teil. Und ich fand ihn nicht gut. auch wirklich, er stand weit hinter dem ersten nach für mich. Der hatte seine Momente, der hatte auch seine lustigen Momente, besonders Jim Carrey war lustig, besonders auch wie er seinem, was ich ein bisschen diskutabel fand, dass er seinem Hund Kommandos auf Deutsch gegeben hat, also auch in der O-Ton-Version.
Ja, das finde ich witzig.
Das ist, ja. Das ist aber, also wenn er sagt Schwanz, dann kriegt er das auch im O-Ton.
Im Amerikanischen ist das ein Brüller. Das wirkt nur für uns Deutsche.
Absolut. Ja, klar. Absolut. Aber das war ein bisschen cringe. Also ich fand ihn einfach im Vergleich zum ersten generisch und belanglos. Und hatte, das ist jetzt für euch da draußen relevant, weil wir ja schon erwähnt hatten, wir zeichnen gerade zwei Folgen hintereinander auf. Und ich habe das ja im Zuge jetzt mit Mystery Man, den wir in der letzten Folge besprochen haben, geschaut. Ich hatte zum Beispiel deutlich mehr Spaß an Mystery Man als an Kick-Ass 2, weil Mystery Man mehr visuell und von der Inszenierung her viel mehr gegeben hat, während Kick-Ass 2 ein ziemliches Produkt war, wie ich Mark Miller Comics heute sehe, als ziemlich, ich versuche noch mehr edgy zu sein, als ich es in meiner letzten Volume war, wie Matt das jetzt auch schon angesprochen hat. Und ja, er hatte seine Momente, aber war nach dem ersten Teil ein ziemlicher Abfall für mich im Vergleich zum ersten. Für mich persönlich.
Ja, also
ich würde gerne noch
definitiv auch, ja.
Ich würde gerne noch kurz kommentieren, dass ich, was du jetzt gerade sagtest, die Kommandos auf Deutsch. oder auch, dass der Motherfucker seine Gang, seine Supervillain-Truppe ultra-rassistische Namen gibt.
Ja.
Das sind Sachen, die ich lustig finde, die für mich keine No-Go
sind. Satire, das ist das, was ich vorher meinte. Das ist,
genau.
Da ist viel Polit-Satire, da ist viel Gesellschaftssatire drin. Und genauso, das sind die Momente, die mir in dem Film gefallen.
Ja.
Aber also, es gibt eben auch so unglaublich cringy Sachen drin, die, wo ich dann sage, warum?
Genau.
Aber ich habe so viele gute Ansätze, warum musst du die da auch noch reinbringen?
Aber ich fand wirklich lustig, wie er in diesem UFC-Studio einen schwarzen Kämpfer rekrutiert und sagt, du bist jetzt in meinem Team, du bist Black Death. Dann sagt John Leguizamo, also Javier, sagt zu ihm, findest du das jetzt nicht ein bisschen rassistisch? Und er sagt, das ist mir scheißegal. Das finde ich, also ich finde überhaupt nicht lustig, den schwarzen Black Death zu nennen. Aber wie einfältig der darüber weggeht, damit konfrontiert zu werden von seinem väterlichen Mentor, das unterstreicht einfach nochmal die einfältige Peinlichkeit dieser Figur und ist lustig. Genauso finde ich heute noch,
als kurzen Satire in Reinkultur, das ist
genau.
Satire in Reinkultur.
Wie ein Herz und eine Seele, das finde ich auch heute noch lustig. Die Tatsache, dass die Hauptfigur ein rassistischer Chauvinist ist, ist der Markenkern von dem Ding. Der war eine Parodie auf Adolf Hitler. Der sieht absichtlich so aus, der Alfred Tetzlaff.
Es ist ja so, Satire ist ja nun mittlerweile auch ein sehr schwieriges Feld. Früher hat man immer gesagt, Satire darf alles. Mhm. Und ich würde sagen, das ist im Zweifelsfall auch immer noch so. Mein Problem mit Satire fängt immer dann an, wenn du die Satire nicht als solche erkennst. Also wenn du nicht sicher bist, ob der oder diejenige, die hier quasi satirisch zugange ist, nicht das Bier ernst meint und hinterher quasi sich nur das Mäntelchen der Satire umhängt, um quasi der Kritik zu entgehen. Und deswegen finde ich, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Satire, die du erkennst, und Satire, die hinterher als solche definiert wird. Und wenn wir jetzt wieder auf unseren Film zurückkommen, da gibt es ganz viele unglaublich satirische Momente drin, die leider von unglaublich schlechten Sequenzen verbunden sind. Und das ist das, was mich an der Sache so wahnsinnig stört.
Ja, ja,
ja. Also der schlimmste Moment für mich persönlich war, glaube ich, der Kuss am Ende. Den fand ich richtig unangenehm beim Gucken.
Mhm.
Diesmal, das war, glaube ich, so der Gipfel für mich. Aber bin sonst bei euch. Ich glaube, man kann ihn als Fortsetzung zu Kick-Ass schon ganz gut gucken. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass man da enttäuschter rausgeht, wenn man die Filme noch nicht kennt, als beim ersten.
Ich fand den Kuss am Ende tatsächlich gar nicht so schlimm, weil das war für mich tatsächlich dieser Coming-of-Age-Moment, der tatsächlich irgendwo stimmig war, aber er passte halt nicht zum Rest vom Film.
Genau, wäre der Rest vorher alles nicht gewesen, vielleicht ja. Aber mit all den Anspielungen vorher und den Geschichten fand ich es einfach komisch.
Also, und der ruiniert halt auch ein bisschen die geschwisterliche asexuelle Beziehung zwischen den beiden, die halt auch im ersten Teil geerdet und gut kultiviert wurde.
Ja. Was sagt ihr zum nächsten Film, der kommen soll?
Ja, ich bin gespannt, ne?
In diesem Jahr?
In diesem Jahr. Die haben einen neuen Film gemacht, der bereits 2021 zu Ende gedreht wurde. Der Film ist fertig, komplett fertig produziert.
Ein
von Matthew Vaughn. Ja, das Franchise wird fertig gedreht, weil die haben mit dem Film gewartet, weil die Rechte am Film-Franchise in diesem Jahr an Matthew Vaughn zurückfallen. Und deswegen wird der Film jetzt erst released, obwohl der bereits vor 3 Jahren fertig gerappt wurde.
Mit einem Dave
Lewis. Neuer Cast. Ganz neuer Cast.
Nein, komplett neuer Task. Und die haben es auch extra unter, ich glaube, School Fight haben sie es genannt, damit keiner weiß.
Als Arbeitstitel.
Dass, ja. Genau. Und da soll eine Trilogie werden mit 3 neuen Kick-Ass- und Hit-Girl-Filmen.
Also ich lasse mich überraschen, aber ich habe kein gutes Feeling dabei.
Nee, ja, also ich habe Kingsman auch nur den ersten gesehen.
Belass es dabei.
Ja, absolut.
Das habe ich ganz oft gehört.
Belass es dabei.
Und
der erste,
wenn es jetzt gemacht, Material ist, also wie gesagt, Mila glorifizieren wir auch nicht über alle Maßen, aber der hat ein paar echt starke Sachen gemacht.
Ja, ja.
Und der ist auch ein guter Autor. Und wenn man jetzt Material macht, das da keine Vorlage hat, dann fürchte ich, dass diese unangenehmen Effekte vom zweiten sich darin maximieren werden. Angucken werde ich es mir dann aber trotzdem, weil dafür bin ich neugierig genug. Aber ich ahne da auch eher Fürchterliches.
Regie hat geführt Damien Walters, der damit sein Regiedebüt abgibt und der war vorher Stunt-Koordinator für unter anderem recht große Filme. Also da Kick-Ass unter anderem für den ersten, aber auch für Skyfall, 47 Ronin, Kingsman hat er Stunt-Koordination gemacht, ja. Und das wird sein Regiedebüt.
Ah, im zweiten Teil sollten wir vielleicht auch die Event-Szene nicht unerwähnt lassen, weil wenn du jetzt sagst, da hat man einen sehr erfahrenen Stunt-Koordinator und einen Regisseur, der sehr auf Action-Szenen geht. Also es gab auch einige echt starke Action-Szenen im zweiten Teil. Gerade diese Van-Verfolgungsszene, die hat mich auch echt nach den vielen Jahren immer noch sehr beeindruckt. Die war sehr John Wickig.
Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, wenn Leute aus dem Stunt-Genre kommen, dann können die tatsächlich sehr, sehr, sehr gut auch andere Dinge machen. Also nicht zwingend, aber es gibt ein paar gute Beispiele. Zum Beispiel David Leitch ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür, der viele Sachen gemacht hat, unter anderem John Wick, Atomic Blonde oder auch Bullet Train, den ich erst neulich gesehen habe, der großartig ist. Und der ist ursprünglich Stuntman gewesen und dann Stunt-Koordinator, hat dann angefangen, Drehbücher zu schreiben und dann Regie zu machen. Und der kann das, der ist richtig gut, der hat seine eigene Handschrift. Von daher, wenn jemand mir sagt, der hat früher nur als Stuntman gearbeitet, dann sage ich, okay, lass ihn erstmal machen, ich schaue mir das hinterher an.
Genau.
Ich habe trotzdem bei dem Reboot kein so richtig gutes Feeling, aber wir werden sehen. Und wenn wir gerade noch dabei sind, bestimmte Sachen aufzudröseln, wir hatten es ja jetzt heute nur auch schon die ganze Zeit von Matthew Vaughn. Hat denn jemand Argyle schon gesehen oder Argyle oder wie auch immer das Ding ist?
Nee, Argyle nicht. Ich bin interessiert, weil ich Cavill sehr mag, aber habe ich noch nicht gesehen.
Ja, also ich habe ihn auch noch nicht zu sehen bekommen, sonst hätte ich gerne gehabt, dass wir jetzt das noch ein bisschen in Relation setzen, weil wenn man so die Kritiken anschaut, die gehen ja auch von himmelhoch jauchzend bis ganz tief in den Keller runter. Ist eigentlich nicht Thema unseres Inhalts hier bei den Moving Panels, aber hätte natürlich jetzt gut gepasst. Aber wenn eh keiner von uns gesehen hat, ist es ja hinfällig.
Wir müssen dazu sagen, wir zeichnen jetzt gerade am 3. April auf, wann auch immer die Folge denn hier kommt. Und
genau, das wird noch ein paar Wochen hin sein.
Ich werde warten, weil Apple mitproduziert hat und er bald bei Apple TV Plus released wird im Abo. Deswegen habe ich ihn noch nicht gekauft oder geliehen.
Dito, ja. Die Kritiken haben mich dann doch abgeschreckt, weil so viel Negatives dabei war, dass ich dachte, dann warte ich auch, bis ich ihn so gucken kann. Dann bleibt uns zum Abschluss eigentlich vor allem ein Ritual. Steffen greift nochmal in seinen Giftschrank und holt einen Titel raus. Und ich glaube, der Emo ist dran, einen Film auszusuchen.
Oh. Oh fuck, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir machen's cringe. Darren Aronofsky, wir gucken The Fountain.
Ist das eine Comic-Verfilmung?
Das ist eine Comic-Verfilmung.
Mhm. Okay.
Ja. Ja.
Damit wäre das schon mal gesetzt. Steffen, hast du einen besonderen Titel dabei, wo wir uns alle schon drauf freuen?
Steffen hat nur besondere Titel.
Oh ja. Ich habe ja diverse, ich habe euch das ja schon alles angedroht, aber was ich gerne mit euch machen möchte, und ich glaube, es wird ein Riesenspaß, ist etwas, das es leider nur auf Spanisch gibt.
Gott!
Ich möchte mit euch Super López machen und ich verrate nicht, was sich dahinter verbirgt.
Super.
Ich glaube, aber den gibt's wenigstens bei Netflix.
Den gibt's bei Netflix, ja.
Den gibt, Gott sei Dank. Ich habe schon mal befürchtet.
Du hast schon ein bisschen verraten beim letzten Mal,
den ZuhörerInnen möchte ich jetzt nichts weiter verraten. Die denken, Super López, was für eine Scheiße, was möchte der uns sagen? Und das werdet ihr erst in der Folge selbst erfahren.
Ich habe schon wieder gedacht, wir müssen für 50 Euro irgendeinen Import-Blu-ray kaufen oder was.
Das kommt dann beim übernächsten Mal.
Oh Gott. Alles klar.
Das hat amtlich Spaß gemacht, meine Herren.
Mhm. Jawohl.
Absolut, ja. Wie immer eigentlich.
Absolut.
Sehr schön.
Dann da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und was der Emo sagt.
Schön. Wir winken uns hier gerade übrigens alle zu und nicken uns zu. Ihr seht das nicht, ihr hört das nur. Das klingt ein bisschen seltsam, aber genau. Wir sagen...
Das wird auch so bleiben, weil keiner von uns sich fein machen möchte für euch. Deshalb ist
Mattes hat übrigens keine Hosen an. Das traut er sich nur nicht öffentlich zu sagen.
Tatsächlich habe ich mittlerweile Hosen an, weil ich hier gelüftet habe und mir zu frisch wurde.
Ach verdammt, meine sind extra ausgezogen. Ja, das ist ja aber... Wir kommen aber... Das führt jetzt aber auch zu weit, würde ich sagen, dass...
Ahoi, ihr Lieben.
Ja.
Tschüss.